Heute ist zu Gast der Koch Nelson Müller.
Sicherlich spielt diese mediale Aufmerksamkeit eine Rolle. Aber ich glaube trotzdem, dass so diese Liebe und die Leidenschaft und so das Handwerk an sich noch nach wie vor das stärkste Tool ist, weil ich kenne auch viele Kollegen, die einen super Job machen, die auch sehr, sehr erfolgreich sind, aber die halt noch präsenter in ihren Restaurants sind. Und ich glaube, in wenig Branchen kann man so viel Vor-Ort-Marketing machen wie in der Gastronomie, weil wenn man halt einfach da ist und natürlich ein guter Gastgeber ist, hat man ja jeden Tag sozusagen eine große Anzahl von Menschen, die man beeinflussen kann.
Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
Heute, weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis, wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Teil 2 unserer mittlerweile langen Serie beliebte Köche aus dem OMR-Universum. Teil 1 war mit Tim Melzer, Teil 2 ist mit einem Essener Homie, muss man sagen, Nelson Müller. Moin, Nelson.
Moin.
Ich hoffe, das war okay. Du siehst dich schon auch als Koch, oder?
Ja, absolut. Also mit Koch mit Leib und Seele, klassisch gelernt. Und sicherlich ist der Anteil des tatsächlichen Kochens jetzt nicht mehr ganz so hoch wie früher. Das bedauere ich aber auch. Aber das bringt es halt, bringt die Selbstständigkeit mit sich, ne? Das ist normal.
Also, aber sag mal so ein bisschen, wie viel kostet noch so jetzt in einer normalen Arbeitswoche oder so oder Monat?
Ja, also es ist ja nicht so klassisch. Ich glaube, wie die meisten stellen sich das ja immer so vor, der Koch. Die sagen ja auch immer, Gäste sagen ja auch gerne mal schöne Grüße an den Koch. Oder das hat der Koch ja super gemacht.
Und meinen
dich damit auch. Ja, sie meinen mich, aber dahinter steckt ja meistens ein gesamtes Team. Ne? Also bei uns, wir haben 10 Köche bei mir im Restaurant. In einem Restaurant, also sind 2 Konzepte unter einem Dach. 10 Köche ungefähr. Und so dieses Mise en place, so nennt man die Vorbereitung tagsüber, das machen die Köche. Also ja, die Damen und Herren, die da in der Küche dann anfangen und ich darf dann abends dazukommen und so tun, als hätte ich gekocht. Nein, also ich sehe das dann natürlich dann das Ergebnis abends und abends wird ja dann erhitzt, warm gemacht, gebraten, Teller angerichtet. Da bin ich dann schon involviert und dann habe ich auch irgendwie ein Gefühl für das, was tagsüber passiert ist oder kann da was sagen, aber so dass ich wirklich jetzt mittags die Soße schon mit ansetze oder so, das passiert sehr selten. Ab und zu mal, wenn Not am Mann oder an der Frau ist, dann schon. Aber ja, eher nicht.
Erzähl mal, oder lass uns mal die Geschichte ein bisschen von Anfang an aufrollen. Also wer dich kennt, der weiß sozusagen, du bist mittlerweile auch in dem Portfolio der deutschen Fernsehköche. Da gibt es ja, ich würde sagen, mittlerweile fast 8 bis 10 so bekanntere Fernsehköche. Bist du auf jeden Fall einer davon. Aber du hast jetzt ja wahrscheinlich den ungewöhnlichsten Weg dahin. Erzähl mal ganz kurz, wie fing das alles an? Du bist ja sozusagen ursprünglich eigentlich gar nicht in Deutschland geboren, ne?
Ja, genau. Ich bin in Ghana geboren und bin dann nach Deutschland gekommen und bin bei Pflegeeltern aufgewachsen und dann wirklich eine gute, glückliche Kindheit im Schwabenland gehabt. Meine Eltern sind so ein bisschen, nicht Patchwork, aber also geografisch gesehen Patchwork. Meine Mutter kommt aus Schleswig-Holstein, mein Vater aus dem Frankenland, aus Bayern und haben dann neben meiner kleinen Schwester auch auch noch mich eben als Pflegekind aufgenommen. Wir haben zwei eigene Kinder, also wir waren 4 zu 4 damals und waren dann eben ja, viel in Schleswig-Holstein auch, bei meinen Großeltern oder bei der Familie von meinem Vater in Bayern und ja, tolle behütete Kindheit gehabt.
Mhm. Und dann hast du wirklich so gesagt, Mensch, ich habe den Wunsch, ich würde gerne als Beruf dann jetzt Koch lernen, sozusagen mit 16 oder 17 oder wann fängt man damit an? 18?
Ja, genau. Also mit 17 habe ich angefangen mit der Ausbildung. Und ja, es war eigentlich schon immer so einer von vielen Berufswünschen, die ich hatte. Und dadurch, dass die Familie von meinem Vater eben auch eine Gastronomie hat, schon seit langem, also lange im Familienbesitz mit Metzgerei und Bauernhof in Schweinfurt beziehungsweise in Hambach, war ich als Kind natürlich da auch immer und war auch geprägt von dem Treiben da und fand das immer sehr cool. Und ja, das war sicherlich auch ein Grund dafür, dass ich schon früh den Wunsch hatte, auch Koch zu werden.
Und wo hast du deine Ausbildung gemacht?
Ich habe erst in Stuttgart angefangen, in der Fissler Post damals, und bin dann auf Empfehlung des Küchenchefs dort nach Sylt gegangen, zu Holger Bodendorf. Da ist er auch ein sehr guter Koch, ein Sternekoch mittlerweile, und habe dann bei ihm meine Ausbildung 2,5 Jahre weitergeführt.
Und dann?
Dann ging es nach Timmendorf, wollte noch ein bisschen im Norden bleiben, weil meine Eltern sind dann auch an die Nordsee gezogen, ruhestandsmäßig, und bin zu Lutz Niemann, einem weiteren Sternekoch, auch auf Empfehlung von Holger. Und habe dann dort nochmal einen Teil meiner Kochlaufbahn verbracht.
Aha. Und irgendwann kamst du dann ins Ruhrgebiet?
Genau, und dann wollte ich in ein 2-Sterne-Restaurant. Und damals gab es so 5, 6 2-Sterne-Restaurants in Deutschland. Also das war noch ein bisschen rarer gesät als heute. Und da konnte man sich dann, habe ich mir genau Gedanken gemacht, wo gehe ich hin, mich auch beraten oder mein Lutz Niemann gefragt, was er denkt, wo es ganz gut ist. Und dann bin ich ins Ruhrgebiet gefahren, habe dort Praktikum gemacht. Den Küchenchef, den damaligen, Henry Bach, den habe ich auf einer Küchenparty im Vierjahreszeiten kennengelernt. Den habe ich dann angehauen, ob er mich nehmen würde. Wie gesagt, Praktikum gemacht, ins Ruhrgebiet gefahren und fand's geil da. Ne?
Und dann warst du in Essen?
Und dann zack, war ich in Essen, genau, richtig.
Also das war damals so ein 2-Sterne-Restaurant in Essen. Und wann war bei dir sozusagen der Game-Changer? Also, ich meine, mittlerweile kennt man dich ja als TV-Persönlichkeit auch. Wie ging das los? Also wie war sozusagen der, wann hat sich die Sache für dich verändert, dass du weg von einem normalen Sternekoch hin zu einem Entertainer am Ende auch geworden bist?
Mhm. Ja, ich glaube, die Geschichte ist auch bei vielen Fernsehköchen auch ähnlich. Ne? Also es hört sich, ich finde immer, das Fernsehkoch, irgendwie nervt mich das Wort, obwohl du hast natürlich recht irgendwie. Ja, man ist halt im Fernsehen, aber bei vielen meiner oder bei den meisten meiner Kollegen ist ja auch eine klassische Ausbildung vorausgegangen. Also ich habe ja wirklich von der Pike auf Ausbildung und Wanderjahre bei den großen Jungs und Lehrmeistern irgendwie gearbeitet. Und ja, natürlich irgendwann kam der Punkt, da habe ich dann mich entschlossen, mal aufzuhören mit Kochen und bin rausgegangen und habe dann eine kleine Anstellung am Schauspielhaus gehabt im Grillo-Theater in Essen, weil die mitbekommen hatten, dass ich so musikalische Abende auch mache. Und dann haben die gesagt, pass auf, du kriegst einen kleinen Vertrag und kannst hier am Theater so musikalische Abende machen mit Künstlern. Das habe ich dann auch gemacht und habe dann nebenbei mein Album aufgenommen. Also ich habe immer Musik auch dann gemacht. Also ich war erst Fan, dann eben auch selber Musiker, Rapper, Sänger und so weiter und habe dann da mein Album aufgenommen mit den Nachtwandlern aus Frankfurt und bin ein bisschen auf Tour gegangen, war bei im Vorprogramm von The Far Side, war bei Ello Black mit auf Tour und wollte einfach mal gucken, wie die Luft jenseits der Gastronomie ist und bin absolut eingetaucht so ins Musikerleben.
Und dann kam irgendwann die Idee, dass man das irgendwie doch noch größer ziehen könnte.
Ja, genau. Ich habe dann einen Freund kennengelernt, der hat damals so Rap-Dinger gemacht. Feuer über Deutschland hieß das, war so das erste Freestyle-Battle-Event. Sebastian Jutzeven. Und den habe ich über so Hip-Hop-Connections kennengelernt. Und der sagte dann einmal eines Tages, Nelson, willst du nicht mal für meine Mom kochen? So, ich würde dir gerne was schenken. Und derzeit hatte ich ja keinen festen Job und dann habe ich immer so Nebenjobs dann auch gemacht. Das war immer ganz cool. Habe ich für seine Mom gekocht und bei der Mom war dann wiederum eine Freundin, die halt die Ex-Manager von Tim Melzer ist ja auch bei euch, genau. Tim,
ja, den kennen wir gut, ja.
Genau, Tim kannte, die Manu. Und die hat mich dann hat uns zusammengebracht und hat gesagt, ihr müsst euch unbedingt kennenlernen. Ein Koch, der irgendwie auch noch Musik macht und irgendwie, ja, der muss, mit dem muss was passieren irgendwie. Und dann hat sie uns zusammengebracht und ja, ich bin dann zu ihr gefahren, habe mich vorgestellt und hat sie gesagt, ja, mal gucken, was passiert. Und hat mich dann zu einem Casting irgendwann geschickt von Kerners Köchen. Und da haben die mich genommen. Und zack, war ich in meiner ersten TV-Sendung. Völlig unverhofft, hätte ich nie mit gerechnet. Und ja, war halt so.
Das war damals noch irgendwie ZDF, relativ guter Sendeplatz, Freitagsabends oder sowas?
Genau,
oder?
Richtig. War sehr total beliebte Sendung.
Ein paar Millionen Zuschauer.
Ja, absolut, genau. Und ich war lustigerweise mit dem Thema da, dass ich irgendwie den Kochberuf an den Nagel gehangen habe, um Musik zu machen. Das war der Aufhänger, warum die mich dann auch genommen haben. Oh ja, und dann habe ich irgendwann wieder angefangen zu kochen.
Aber wie ging das dann weiter? Also dann warst du regelmäßig in der Show und dann kamen die nächsten Folgeanfragen oder wie musst du dir das vorstellen?
Ja, ich war dann halt einmal da. Das muss wohl auch gut gelaufen sein. Zumindest, ja, dann hat es auch erstmal ein bisschen gedauert. Ich habe dann so ein bisschen was beim WDR erst gemacht. Rote Schürzen hieß das Format. Und dann war ich so... Ja, war ich dann immer öfter beim WDR. Das war natürlich so eine lokale Sache im Ruhrgebiet auch, die mir aber total Spaß gemacht hat und mich natürlich weitergebracht hat. Und dann irgendwann haben sie wieder angefragt. Ich weiß gar nicht, ob ich nochmal bei Kerner war. Auf jeden Fall hat irgendwann Markus Lanz das übernommen. Und dann war ich halt im selben Format, aber ich glaube, Markus Lanz hat das dann moderiert. Und irgendwann kam dann die Küchenschlacht dazu, ein weiteres Kochformat. Und ja, ich glaube... Ja, dann wurde ich wirklich weitergereicht. Dann kam eins zum anderen. Ich habe dann mit der ersten Kohle, ich habe dann auf einen ersten Werbevertrag auch irgendwie angeboten bekommen.
Von wem war das?
Müllers Mühle war das damals. Mhm. Ja, die haben, hat ja gepasst, ne?
Naja, wollte ich gerade fragen, ja.
Ja, von der Kohle habe ich gesagt, pass auf, die will ich irgendwie investieren und bin dann zur Bank gegangen und Steuerberater gesucht und so weiter und habe gesagt, pass auf, ich würde mich gern selbstständig machen. Ja, und dann habe ich, ich habe erst eine Kochschule aufgemacht mit jemandem zusammen, wo ich dann immer nur so ein bisschen gekocht habe, aber es wurde immer mehr, die Anfragen wurden immer mehr Events gemacht und ich brauchte irgendwann mal eine feste Crew, weil ich habe mir das Personal dann immer so zusammengeliehen und das war immer furchtbar aufwendig und anstrengend. Und irgendwann habe ich gesagt, boah, jetzt, da muss ein Restaurant her, da muss eine feste Crew her. Und wie gesagt, dann ersten Kredit aufgenommen und dann mich selbstständig gemacht mit meinem ersten Restaurant.
In Essen?
In Essen.
Ja, also das war so vor wie vielen Jahren ungefähr?
Wann war das denn? Das war 2009, habe ich mein Restaurant aufgemacht.
Also vor 10 Jahren? Ja, also Unternehmerkarriere genau. Eigentlich vor 10 Jahren gestartet?
Ist. Naja, davor war die Kochschule noch. Also die war so 2007, 2008 habe ich schon die Kochschule aufgemacht. Dann.
Und die hast du aber leider wieder zugemacht?
Nee, die gibt's noch. Die Kochschule gibt's auch noch.
Und dann machst du auch selber die Kurse? Bist du dann selber da vor Ort bei den Kursen?
Ja, manchmal mache ich sie, manchmal macht jemand sie aus meinem Team. So ganz unterschiedlich.
Aber für dich ist jetzt, wenn man sich so vorstellt, was du alles so machst, dann ist jetzt für dich nach wie vor das Restaurant für dein Einkommen das Wichtigste oder ist es mittlerweile eher so Werbeverträge und TV-Geschichten und so?
Ja, ist so eine Mischung aus allem. Ne? Also ich glaube, das hängt auch alles so, hängt ja schon auch alles sehr miteinander zusammen, ist verwoben. Aber ja, also ich würde schon sagen, großer Teil, was sehr, sehr gut funktioniert, sind unsere Caterings. Machen viel Catering, da sind wir gut unterwegs.
Aber das ist ja auch alles sozusagen das ist deswegen die Nachfrage ist so stark, weil man dich auch haben möchte, ne?
Ja, also es ist klar, sicherlich spielt diese mediale Aufmerksamkeit eine Rolle. Aber ich glaube trotzdem, dass so diese Liebe und die Leidenschaft und so das Handwerk an sich noch nach wie vor das stärkste Tool ist, weil ich kenne auch viele Kollegen, die einen super Job machen, die auch sehr, sehr erfolgreich sind, aber die halt noch präsenter in ihren Restaurants sind. Und ich glaube, in wenig Branchen kann man so viel Vor-Ort-Marketing machen wie in der Gastronomie, weil wenn man halt einfach da ist und natürlich ein guter Gastgeber ist, hat man ja jeden Tag sozusagen eine große Anzahl von Menschen, die man beeinflussen kann. Und deshalb darf man es gar nicht so verkennen. Also ich möchte nicht sagen, dass die Medien nicht helfen, das ist auch gut oder dass ich da so präsent bin, aber es ist auch total wichtig, das dann rüber zu spielen in die Gastronomie.
Jetzt kommen viele Leute, sagen wir, nach Essen gefahren extra, um dort bei dir essen zu gehen, die eigentlich jetzt nicht in Essen leben, also die jetzt sozusagen mehr oder weniger dich als touristische Attraktion sehen und deswegen kommen?
Ja, das passiert natürlich und das ist auch ein, ja, was soll ich sagen, manchmal ein schmaler Grat. weil ich das auch natürlich irgendwo verstehe, dass die Erwartung da ist. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn ich irgendwo an ein Sterne-Restaurant fahre, ist es nicht immer so, dass ich unbedingt und automatisch den Koch auch sehe, weil es auch nicht immer offen alles sind nicht immer nur offene Küchen. Es gibt auch Köche, die da keine Lust drauf haben. Also das ist natürlich eine Erwartungshaltung, die man da schürt vielleicht auch so ein bisschen. Ne? Also ich glaube, das ist so, ich kann es irgendwo verstehen. Ich freue mich natürlich auch, wenn ich den Hausherrn oder den Gastgeber, den bekannten Koch sehe und treffe. Aber ich kann das natürlich nicht immer gewährleisten. Ne?
Okay, aber das heißt, du hast schon sozusagen, du schaffst am Ende ja in Essen einen touristischen Anziehungspunkt. Das ist ja schon mal für eine Stadt extrem viel wert eigentlich. Dass man sozusagen einen prominenten Fernsehkoch zu haben oder nicht zu haben, das ist, man gibt dir dann im Ort und der Stadt auch Glamour. Also in Essen reden viele über dich. Das ist, da bist du jetzt ja einer von nicht so vielen national bekannten Menschen. Das ist schon super.
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Irgendwie ist es gut, aber immer wo Licht ist, ist auch Schatten. Ja? Also es wird auch immer viel geneidet und es ist so beides. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, natürlich, das hört sich immer platt an, aber es ist halt das Team, ne? Also meine Crew, die halt...
Wie viele Leute arbeiten für dich?
Ja, ich habe so knapp 30 Mitarbeiter und die halten mir halt den Rücken frei. Ne? Das ist so meine Familie, die rocken das und ohne das würde es halt auch nicht gehen. Ich meine, ich habe auch früh angefangen, das dann auch mich rauszuziehen und die auch selbstständig arbeiten zu lassen, weil sonst würde das auch nicht funktionieren. Sonst könnte ich ja gar nicht rausgehen. Ne? Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Und ja, klar, ich glaube, dass ich einer von ein paar, ja, von eine Säule vielleicht auch bin mit in Essen, gastronomisch, aber wir haben natürlich auch noch viele andere.
Und sag mal, machst du das alles alleine oder hast du irgendwie einen Partner im Hintergrund, der sozusagen die kaufmännischen Sachen macht, der irgendwie an deinen Firmen beteiligt ist, aber nicht so im Vordergrund steht? Ich glaube, Tim macht das auch so mit verschiedenen Partnern. Mhm. Bei dir auch, oder?
Nee, ich habe lange Zeit jemanden an der Seite gehabt, der war zwar kein Partner, aber der war so eine Art kaufmännischer Betriebsleiter. Der hat gerade die Anfänge auch stark mitbegleitet, aber so einen richtigen Partner hatte ich eigentlich nie. Das habe ich immer alleine gemacht und bin da so ein bisschen auf eigene
Füße. Also ist das so üblich? Also, hättest du darüber nachgedacht, irgendwie so einen Unternehmer dabei zu haben? Es sind ja ganz viele unternehmerische Fragen, die man auch irgendwie lernen muss. Also wenn man jetzt Kredite aufnimmt und Verträge verhandelt und was da so alles kommt. Jetzt werden dir wahrscheinlich 1000 Sachen angeboten, welche davon nehme ich, was ist was wert und so. Das machst du alles sozusagen Learning by Doing?
Ja, also ich habe natürlich auch mein Schmerzensgeld schon bezahlt und bin auch so die eine oder andere Kurve gefahren, wo es halt auch nicht funktioniert hat oder wo ich genau in Fallen getappt bin, ja, die typischen.
Sag mal so, was war so, wo du denkst, boah, fuck, das hätte nicht passieren sollen.
Ja, also ich habe auf jeden Fall immer viel zu viel Geld investiert, eigenes Geld in die Restaurants. Also ich habe immer sehr teuer gebaut und war dann einfach auch detailverliebt und es hätte vielleicht nicht immer so sein müssen oder dass ich bestehende Gastronomien dann auch für viel Geld gekauft habe, also viel Arbeit eingekauft habe eigentlich. Kann man immer so und so sehen. Das ist ja auch letztendlich eine Investition, also ist immer schwierig im Nachgang zu sagen. Aber ich glaube, ich hätte hier und da vielleicht das ein bisschen anders gemacht. Aber ja, auf der anderen Seite bin ich auch jemand, der freue mich über teure Materialien und ich finde es schön, wenn man sich einen schönen Stein aussucht und die Stühle hochwertig sind, ja, also das ist immer so schwierig.
Hast du hochgearbeitet von den Restaurants? Also hast du angefangen mit einem Restaurant, weiß ich nicht, mit 30 Plätzen und jetzt bist du immer weiter gewachsen, also hast du so alle 2 Jahre, dass du eine Restaurantgröße höher genommen hast?
Ja, also ich hatte ja mal, war ja mal bei 120 Mitarbeitern, ich hatte zeitweise ja mal die Philharmonie auch mit in Essen, die Gastronomie dort gemacht, mit der Stadt zusammen, beziehungsweise von der Stadt dann gepachtet. Das hat nicht funktioniert, da sind wir uns nicht einig geworden und das war auch zu viel, also beziehungsweise es war sehr schwer, sage ich jetzt mal, weil da an dem Punkt eben dann auch die Stadt nicht so sich nicht so einig war, wie sie den Gastronomen irgendwie pushen wollen und wollten sie halt an der Stelle eher nicht so sehr und deshalb war das sehr schwer und jetzt habe ich mich eigentlich dann irgendwann mal entschieden zu sagen, pass auf, ich mache genug außerhalb von Gastronomie und heutzutage funktioniert es, glaube ich, nur noch so, dass man sich wirklich klar entscheidet, entweder klein oder groß. Mhm. Und ich habe das eher jetzt klein und fein aufgebaut, sodass es für mich auch kaufmännisch überschaubarer ist. Ich besser vor Ort sein kann. Ich habe dieses Jahr meine beiden, also aus zwei Restaurants eins gemacht, beziehungsweise zwei Konzepte unter einem Dach, sodass ich noch mehr Überblick habe, noch mehr vor Ort sein kann.
Aber trotzdem, wir reden bei einem Restaurant, was du gerade beschreibst, trotzdem über ein Startup mit Millionen Umsatz zumindest.
Ja, absolut. Ja, ja, klar. Ja.
Also, das ist ja schon mal jetzt mehr als, weiß ich nicht, andere Startups haben, wenn man, obwohl es nur ein Restaurant ist, aber trotzdem ist ja schon kaufmännisch 30 Leute, Millionen Umsätze, muss man erstmal hinbekommen, ne?
Ja, muss man hinbekommen, aber ich habe natürlich immer versucht oder, ja, ich habe gute Leute um mich, die ich fragen kann, ne? Also Berater und vom Steuerberater bis hin zu Finanzexperten, die ich dann schon auch befragt habe oder die auch in Zeiten, in denen es dann nicht so gut funktioniert hat, in denen ich meine Fehler gemacht habe, die mir dann zur Seite standen. Und heutzutage, also ich mache eigentlich nicht viel, ohne das zu hinterfragen oder mir Leute zu suchen, die auf dem Gebiet deutlich besser sind als ich.
Aber du bist jetzt ja nun auch eine Marke. Also denkst du über dich als Marke stark nach? Also dann irgendwie Koch, dann Musik, dann Ruhrgebiet, also zumindest aktuell. Das ist ja alles schon so eine Mischung, wo man so sagt, okay, das gibt's nicht so häufig. Eigentlich bist du was ganz Einmaliges und damit irgendwie eine Marke.
Ja.
Machst du da Gedanken drüber? Also ich meine, wir haben gestern ein bisschen drüber gesprochen, 60.000 Leute bei Instagram, da sagst du auch, ja, müsste ich mehr machen und so. Mhm.
Ja, ich glaube, ich denke auch zu wenig in dem Style, aber ich denke mir auch immer, wenn man alles immer so kaputt denkt und immer alles so groß und so, dann geht auch vielleicht so ein bisschen der Vibe weg. So. Also ich glaube, ich bin auch jemand, der ich bin manchmal auch so ein bisschen alternativ, glaube ich, so. Also so ein Stück weit irgendwie. Also dieses Soul, das ist immer in meinem Leben auch drin. Und Soul gehört, also ich bin schon Schwabe und Kaufmann und denke auch daran, irgendwie Geld zu verdienen, muss ich ja auch, um eben alles bedienen zu können, so. Aber manchmal sage ich auch, also gerade wenn es um Instagram geht, sage ich auch mal, wenn ich mich nicht danach fühle, dann poste ich halt auch nichts. Auch wenn ich es müsste und wenn ich weiß, jetzt sollte ich eigentlich.
Bist du, also hast du Werbeverträge, die auf dich persönlich bezogen sind?
Ja, klar, auf jeden Fall.
Wer ist so sozusagen Markenpartner von dir?
Ja, Siemens zum Beispiel. Mit Siemens mache ich.
Wegen den Hausgeräten?
Siemens Hausgeräte, Profagus, Kohle, Grillkohle mache ich. Was mache ich noch? Your Daily Protein, musst du mal gucken.
Okay, ist ganz also witzig. Startup?
Ja, ist ein Startup, ist so, ja, ist kein echtes Startup, also steckt eine große Firma dahinter, aber die haben eben jetzt dieses, so Eiweiß, teilweise geflavored, teilweise ungeflavored im Tetrapack.
Dann wollen die von dir aber sozusagen das Recht, mit dir zu werben, als sozusagen Vertrauensmarke und dass du ab und zu was postest und so.
Ja, auch. Also, ja, wir entwickeln dann gemeinsame Sachen. Das machen die Firmen meistens selber. Also es ist gar nicht so sehr, dass ich jetzt unbedingt dann Posts absenden muss, auch mal. Ja, also es kommt auch schon mal vor, dass mal kleinere Sachen dann irgendwie passieren, die dann nur über Instagram laufen. Aber es wird schon so ein bisschen, wie sagt man dazu, auf anderen Ebenen auch gespielt, ne? Oder auf deren Kanäle dann.
Mhm. Aber das heißt, dann werben die dann für ihre Produkte mit deiner Marke als vertrauensgebendem Siegel sozusagen. Ah, Nelson Müller, wenn der da draufsteht, dann muss es gut sein, so ungefähr.
Ja, ich denke schon, ja. Also ich hoffe.
Bist du mittlerweile so, wenn du jetzt sag mal, hier in Hamburg rumläufst, dass dich Leute ansprechen? Also sozusagen schon, das ist schon richtig, richtig flächendeckend.
Ja, das ist, also ja, kommt auch immer auf den Ort drauf an, ne? Also manchmal gibt es auch Orte, wo die einfach nicht damit rechnen, dass jetzt der Koch da ist oder so. Aber schon passiert schon häufig.
Also Flughafen oder so ist wahrscheinlich.
Ja, da ist so der Klassiker doch. So, solche Orte da Selfie wird man schon erkannt.
Ich hatte mal einen Podcast mit Frank Thelen und war ganz überrascht, der sagte irgendwie, man muss irgendwie 4-5 Jahre lang sozusagen Fernsehen mal mindestens machen, bei Millionen Reichweiten Shows.
Ja.
Damit das irgendwelche Effekte bringt. Also nicht, dass er die halt haben wollen, glaube ich. Mhm. Er hätte sie, glaube ich, lieber nicht gehabt, aber er sagte halt irgendwie, ist eigentlich ganz interessant, dass man so die ersten 2-3 Jahre, das geht relativ gut. Irgendwann ändert sich alles und irgendwann hast du sozusagen so eine Markenbekanntheit, Gesichtsbekanntheit aufgebaut,
ja.
dann ist es halt.
Ja, das ist dann manchmal ganz lustig. Also ich habe manchmal so Cappies auf und so Sachen, wo ich mir echt denke, wie kommt der jetzt drauf, dass ich das bin? So, das ist manchmal unheimlich. Ne? Also es ist schon, Menschen scheinen das auch teilweise zu spüren. Also das ist so ganz, ganz komisch. Ne? Also ich freue mich da eher drüber, wenn ich erkannt werde. Ne? Also bin ich ganz ehrlich, ist ja irgendwie Ausdruck dessen, was man macht. Aber manchmal wundert man sich auch. Ja.
Und ist das denn für dich, dass du dir auch Einschaltquoten mittlerweile anguckst und überlegst, naja, wie sind die Formate gelaufen, dass das sozusagen für dich eine große Relevanz hat?
Ja, das ist ja total wichtig, klar, logisch. Also ich mache mich jetzt nicht verrückt, aber ja, doch manchmal mache ich mich auch verrückt. Ja, also das gehört dazu. Also klar, man fiebert und hofft, dass man eine gute Quote hat. Ist ja auch so, gerade wenn man eine Sendung macht, wo man vielleicht auch der einzige Protagonist ist oder sag ich jetzt mal den Namen auch gibt, dann ja, ist man natürlich gespannt.
Was war denn für dich so das relevanteste TV-Format?
Also das relevanteste ist auch schwierig zu sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich glaube...
Also was dich am meisten gepusht hat oder was am meisten sozusagen nochmal für Aufmerksamkeit gesorgt hat?
Naja, also zum einen die Küchenschlacht natürlich, weil die einfach sehr, sehr häufig ja läuft. Da moderierst du halt eine ganze Woche lang und es geht natürlich dann das ganze Jahr über und die gibt es jetzt seit 10 Jahren, die Küchenschlacht. Das ist natürlich ein extrem erfolgreiches Format mit wahnsinnigen Einschaltquoten, super Zuschauerzahlen und dann natürlich auch die ZDF-Zeit, also diese Lebensmitteltests, die ich so dienstagsabends manchmal mache, die ist natürlich klar. 2015 Primetime-Sendung, sehr aufwendig produziert auch, das bewirkt schon auch viel.
Gibt es eigentlich einen harten Wettbewerb zwischen, sagen wir mal, den Köchen mit Entertainment-Qualitäten nebenher? Ist man sozusagen, dass man sich da sehr eng beobachtet und denkt, warum haben die jetzt den gefragt und nicht mich? Oder
ja, hätte also,
eine gute Idee?
Ich glaube, es wäre gelogen, wenn man sagen würde, dass es keinen juckt oder dass jeder... Ich glaube, man ist entspannt irgendwo und man... Ich glaube, die meisten, die Köche, die ich auch kenne, sind so ein auch Gönner irgendwie und sagen so, komm, irgendwie easy, cool. Aber ich glaube, jeder beschäftigt sich damit und es werden ja dann manchmal auch verschiedene angefragt und dann, klar ist es irgendwo auch ein Wettbewerb, ne? Logisch.
Was für eine Rolle spielen denn die Bücher für dich? Also du hast ja auch selber Bücher gemacht und ich meine, ich sehe halt auch bei Köchen regelmäßig Bücher, Kochbücher. Ist das für dich jetzt einfach nur so nebenher, weil das dir angeboten wurde oder...
Das ist ein schönes Geschenk zu Weihnachten und zu Ostern oder das ganze Jahr über. Es ist halt ein schönes Geschenk. Ich finde, so ein Buch hat ja schon auch so ein was Schönes. So, ne? Es ist ein schönes Tool.
Aber hast du dir viel Gedanken? Also ist das wirklich viel Arbeit und viel, dass du sagst, das ist für dich auch für deine Gesamteinkünfte wichtig, so ein Ding mal zu machen oder baut du dir als Marke weiter auf?
Ja, also das ist so bei so einem. Bei Tim oder so ist der Verkauf, glaube ich, ein paar mehr Bücher. Aber das ist für mich schon auch wichtiger, absolut. Ja, doch, ein wichtiger Baustein und der gehört auch zur Marke irgendwie. Das ist irgendwie eine andere Sichtbarkeit. Es ist ein toller Merchandise-Artikel auch, ne? Kann man ja also auch so sagen, den man mitnimmt, wenn man auf Tour ist, wenn man unterwegs ist, den Fans gerne verschenken, sich kaufen und ist ja auch irgendwie dann
sinnvoll. Aber ist es für dich jetzt nicht so wirtschaftlich relevant?
Ja, hat schon eine Relevanz, aber jetzt nicht so riesig, weil dazu muss man ehrlich sagen, haben sich die Zeiten geändert. Es gibt zig Kochbücher, ne? Also
zig,
ne? Wenn man mal guckt, wie viele Kochbücher es gibt, da muss man schon sehr rausstechen, um wirklich so richtig Gas zu geben, aber ich tue mich jetzt schwer, darüber zu urteilen, weil es ist schon immer noch viel Geld, ja, also, aber es ist auch viel Arbeit. Ne?
Das heißt, du machst ja selber, du bist da wirklich tief drin.
Ja, also man kann sich es auch leicht machen, aber das merkt der Leser, also man muss sich da schon dahinter klemmen auch und man muss schon gucken, dass man da involviert ist und die Rezepte zumindest ja, dass die von einem selber sind und dass man, oder zumindest die Ideen und klar gibt es dann noch Co-Autoren und ein Team, die das mitbearbeiten und dann nochmal Probe kochen, dass man wirklich so Gelinggarantie hat beispielsweise, dass man, dass halt wirklich klar ist, das Rezept auch zu 100% stimmt, aber Es ist viel Arbeit, ja. Doch.
Was ist wichtiger, ein Bestseller oder ein Stern?
Ja, für mich ganz klar der Stern. Also
Das war der größere Durchbruch als alles andere?
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist ja auch so eine Frage, klar. Also mir geht's nicht so sehr nur um die Kohle, sondern also klar, das ist auch Bestätigung, ne? Also ein Stern ist, klar, ein Stern macht dich auch schon mal irgendwo ein Stück weit zur Marke. Das muss man schon sagen, ne? Also auch wenn du ein Sternekoch bist, der jetzt gar keine mediale Präsenz hat, wird durch den Stern mediale Präsenz bekommen.
Und aber der Stern, ich habe das so abgespeichert, es gibt ja verschiedene Evaluatoren, also verschiedene sozusagen Einrichtungen, die Sterne verleihen. Welche ist die wichtigste?
Ja, also eigentlich ist nur Michelin, die Sterne verleihen.
Und gibt es nicht noch andere Koch?
Ja, es gibt natürlich den Feinschmecker, es gibt den Gourmeliot, es gibt den Aral Schlemmer Atlas, es gibt den Gusto, die Pfanne verleihen, es gibt ganz viele.
Aber Michelin ist sozusagen der Goldstandard, nur darum geht es am Ende.
Ah, es ist schon, die anderen sind schon auch wichtig. Sicherlich ist der Michelin der renommierteste und der Stern ist... ja, ist sicherlich mit der wichtigste, aber die anderen gehören auch alle mit dazu. Also es ist auch es ist so ein Gesamtbild. Also
man muss doch jedes Jahr verteidigen, ne?
Genau, also Stern musst du verteidigen, die Punkte musst du verteidigen, den Feinschmecker, da kommen regelmäßig raus. Also es ist überall eigentlich gleich, ne? Aber klar, der Stern ist Michelin ist nach wie vor der wichtigste Führer und dahinter gibt es die anderen Führer, die auch wichtig sind, ja.
Ist das eigentlich von Michelin, von der Reifenfirma?
Genau, ja.
Ist ja Wahnsinn, warum die das gemacht haben?
Ja, ich glaube, ich habe es mal gelesen, dass die irgendwann gesagt haben, sie wollen so eine Art, ja, auch Marketing eigentlich, Marketing-Tool.
Marketing. Wie sagen wir, der Pirelli-Kalender bei der anderen Reifenmarke. Ja. Haben die sich halt überlegt, wir machen jetzt keine Frauen im Kalender, sondern wir machen jetzt irgendwie Restaurants mit Sternen.
Ja, genau, richtig. Ja, ist ja auch so, weißt du, eine Reise wert, ja. Ein Umweg wert.
Kam ich gerade drauf, weil du hast ja Aral Schlemmer, ist ja auch Aral, die
Tasche. Ja, klar, logisch. Ne? Ja.
Verrückt eigentlich, dass sozusagen so Mobilitätsfirmen am Ende da jetzt in dem Gastrobereich so eine Rolle spielen.
Ja, irgendwie ja, aber irgendwie geht es halt am Ende doch immer ums Gleiche.
Ja, ist so, ne? Ist so.
Ja.
Aber ist es für dich, für so eine Karriere jetzt in den Medien wichtig? Ich meine, Tim hat jetzt, glaube ich, kein Interesse an einem Stern, hat es auch nie versucht oder will es, glaube ich, nicht. War das für dich besonders wichtig? Wurdest du nochmal anders wahrgenommen?
Ja, ich glaube, für mich war es schon irgendwie wichtig. Es ist ja schon eine Adlung, ne? Es ist natürlich... wenn du auch überlegst, zum Beispiel bei uns in Essen gibt es jetzt aktuell zwei Restaurants, die einen Stern haben. Das ist ja nicht viel in einer Stadt mit über 500.000 Einwohnern. Ne? Oder im Ruhrgebiet gibt es irgendwie, wenn man jetzt wirklich nur Ruhrgebiet, okay, Dorsten, Zimmermann, Dorsten mit dazu und Felbert, dann hast du halt irgendwie sechs Restaurants, die einen Stern haben in einer Region mit 10 Millionen Einwohnern, dann ist das ja ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, was du damit ja auch bekommst. Also das ist schon wichtig.
Also aber es machen ja viele startende Kochausbildung, klar. Wahrscheinlich Tausende jedes Jahr und dann am Ende gibt es halt aus jedem Jahrgang, ist ja wie im Fußball. Also man muss sich, so stelle ich mir das gerade vor, wie viele Kinder anfangen an Fußball zu spielen, trotzdem schaffen es dann jedes Jahr irgendwie nur 30 irgendwie in die Bundesliga sozusagen neu aus Deutschland. Ne?
Ja, ich glaube, die Konstellation ist wichtig auch halt, ne? Irgendwie, dass du dann als Koch entweder als Angestellter die Möglichkeit bekommst, auch so kochen zu dürfen. Das heißt, einen Gastronom zu finden, der das eben auch protegiert und finanziert. Und auf der anderen Seite vielleicht wie bei mir die Möglichkeit zu haben, sich selbstständig zu machen. Entweder durch einen Familienbetrieb oder wie in meinem Fall irgendwie self-made. Das muss ja erstmal alles gegeben sein, damit du überhaupt in der Art und Weise kochen kannst halt. Ne? Ich glaube, dass es heute einfacher geworden ist, weil Michelin ja immer mehr jetzt nur noch wirklich aufs Essen geht und das drumherum nicht mehr so eine Rolle spielt, wie es früher mal eine Rolle gespielt hat. Aber trotzdem musst du immer noch das Setup irgendwie aufstellen oder dein Team um dich herum schaffen. Also
aber die musst du bewerben. Also es ist halt, wenn ich jetzt irgendwie...
meistens kommuniziert sich das. klar, du kannst auch, und viele schreiben die Führer auch an und sagen mal auf, ich bin jetzt hier und wir haben das und das vor und wir wollen uns vorstellen, kommt doch mal vorbei. Aber es ist auch häufig so, dass einfach sich ein Restaurant im Viertel dann im Stadtteil niederlässt, anfängt zu kochen und dann spricht sich das auch immer sehr schnell rum. Und manchmal ist es auch so, dass von vornherein jemand, ein Küchenchef eben anfängt, der vorher sich schon irgendwo einen Namen gemacht hat. Also das ist eben auch oft der Fall.
Wenn du jetzt so ein Restaurant essen hast, wie viel Prozent deiner Besucher sind denn sozusagen wiederkehrende lokale Stammgäste und wie viel ist wirklich Leute, die dazukommen und das mal erleben wollen oder neugierig sind oder so?
Ja, das sind schon so, ja, ich sag mal 60% Neugäste und 40 sind so Stammgäste und
okay, das heißt 60% kommen mal nach Essen durch Zufall, haben dann einen Termin oder
kommen extra? Ja, die wollen, kommen bewusst, also die kommen gezielt. Meistens um besondere Ereignisse zu feiern oder sich es mal anzuschauen. Also wir sind so ein typisches Restaurant, glaube ich, für Geburtstage und Hochzeiten, Hochzeitstage.
Wie viele Plätze hast du im Restaurant?
Im Gourmet habe ich 30 und in der Brasserie auch 30. Draußen nochmal so 70 Plätze.
Also an einem guten Abend sind das dann 100, 190 Plätze. Die machst du dann einmal, verkaufst du?
Ja, im Sommer oder so, wenn die Terrasse noch mit auf ist. Aber
sonst sind es dann irgendwie.
Ja, wir machen mittags nur Brasserie. Da haben wir dann schon auch durchaus Doppelbelegung, 60. Also machen wir schon mal so 120 auch. 120 Essen. Und dann abends 30 Brasserie, die dann auch vielleicht zwei oder auch wenn es gut läuft, dreimal umgeschlagen. Und dann die, im Gourmet machen wir natürlich nur ein Seating.
Okay, okay. Das heißt, dann so, also an so einem guten Abend, was kommt dann dabei zusammen?
Boah, rechnest du jetzt?
Ja, ist ja hier ein Business-Podcast, da muss ich immer sofort im Kopf überschlagen. Ja. Aber das heißt, du bist schon irgendwie bei im fünfstelligen, nicht sechsstelligen Bereich pro Abend, ja, logischerweise. Also.
Ja, genau. Ja, fünfstellig. Ja.
Und sag mal, wir machen ja relativ viel hier, enger Partner, Vodafone. Vor kurzem war ich überrascht. Ich habe jetzt hier den Kollegen erzählt, Mensch, heute Abend kommt der Nelson Müller aus dem Podcast vorbei. Ach, das letzte Mal, als ich den gesehen habe, da war der bei Vodafone, hat da gekocht. Da dachte ich mir, das gibt's doch gar nicht.
Ja.
Wie kommt das denn zustande?
Ja, das mache ich schon seit, ich glaube auch jetzt mittlerweile 6, 7 Jahren.
Also bei denen in Düsseldorf in der Kantine, ne?
Genau, bei Vodafone in der Kantine. Eine Kooperation mit Aramark, in der Querkooperation dann wiederum mit Vodafone. Bin ich einfach, wie soll ich sagen, ja, der Sternekoch, der dann in der Kantine einen eigenen Stand hat. Genau, Aramark macht das. Ich gebe die Rezepturen, beziehungsweise ich gebe den Stil vor, den Style. Und die setzen das für mich um und ich bin dann einmal im Monat vor Ort und koche mit der Crew dann mittags in der Kantine.
Das ist ja eigentlich für die Mitarbeiter dort unglaublich. Dann steht da so ein Sternekoch irgendwie mal so zum Mittagessen bereit.
Das absolut, ja. Also das ist auch echt, muss ich sagen, das ist schon ziemlich geil.
Okay. Aber es ist ein gängiges Modell. Also auch, ich meine, es ist ja Wahnsinn, was es alles für Erlösströme gibt. Also ich habe jetzt verstanden, Buch, TV-Auftritte, Markenpartnerschaften, Restaurant, dann Catering. Also es sind ja schon echt viele und jetzt auch noch sozusagen so dauerhafte, immer wiederkehrende Auftritte in Betriebskantinen, war mir auch nicht klar, dass es das auch noch gibt.
Ja klar, also ich glaube, das Feld ist wirklich groß, was man so alles machen kann. Also das ist schon gigantisch. Also,
wer ist denn der geschäftstüchtigste deutsche Fernsehkoch, wo du sagst, der macht richtig krass? Der hat mit seiner Marke am allermeisten...
Ja, ich glaube schon, dass Tim ist schon fett am Start, weil er natürlich auch zu einer Zeit am Start war, als irgendwie gerade Jamie auch der Hype kam. Und für mich ist er immer so ein bisschen das deutsche Pendant dazu und hatte natürlich dann auch die entsprechende Sendung dazu, die Zeitschrift dazu. Da hat alles gepasst. So. Wobei er, finde ich, auch nicht so dieser typische, ich mache mich jetzt zur Marke, Koch ist.
Das ist ja Punker eigentlich.
Ja, genau, so ein bisschen, ja, auf jeden Fall. Steffen natürlich auch. Ralf Zacher, es gibt schon natürlich Conny, es gibt schon eine Menge, die das irgendwie gut machen, aber die ja auch verschiedenste Hintergründe haben. Ja?
Das gibt es ja schon immer. Ich meine, es gibt ja schon eine Generation davor eigentlich. Also wenn ich überlege, als ich ein kleiner Junge war, da gab es ja auch schon irgendwie so Leute, die...
Johann Larfe, Alfons Schubeck, das sind für mich so die zwei großen Elefanten, so die das einem alles schon vorgemacht haben. Ne?
Warum ist es jetzt nochmal so stärker geworden? Also warum gibt es auf einmal so viele?
Naja, weil das irgendwie Teil der gesellschaftlichen Identität, glaube ich, geworden ist. Ja, Foodtrends, ich glaube auch auf verschiedensten Ebenen, beispielsweise das Thema der Krankenkassen, der Volkskrankheiten, die ja auch durch die Ernährung beispielsweise stark hervorgerufen sind. Das, all das spielt damit rein, dass eben die Aufmerksamkeit auf Ernährung und Essen und Essen als Lifestyle, als Kultur, vielleicht sogar teilweise als Religion irgendwie wieder ja so einen wichtigen Platz in unserer Gesellschaft einnimmt.
Ich hätte jetzt gesagt, ein bisschen was liegt vielleicht auch daran, dass es einfach so viele neue Medienkanäle gibt. Also jetzt, früher gab es ja nur 3 Sender und dann gab es irgendwann Privatsender und dann brauchten die auch alle ihre sozusagen Köche, mit denen sie dann arbeiten konnten. Und jetzt gibt es irgendwie die ganzen sozialen Plattformen. Und
ach, noch da ganz bist viel. Du schon. Ja.
Das ist halt irgendwie, weil es einfach noch mehr Ausspielplattformen gibt, wurden dann noch mehr Menschen sozusagen dazu gebracht, prominente Köche zu sein.
Ja, also es ist auf jeden Fall so ein Boom da gewesen irgendwie, oder das Interesse hat da einfach nicht nachgelassen. Kochformate, die neu auf den Markt kamen, die erfolgreich waren. Und klar, da haben natürlich die Etablierten haben ihr Game gemacht, aber es war auch immer natürlich der Anreiz dann für die neue, junge Köche da auch irgendwie Fuß zu fassen und da sich zu präsentieren.
Merkst du, dass du so eine, schon wieder nach dir, du bist jetzt ja 40, eine Generation nach dir auch schon so versucht, sich da so zu positionieren und auch schon sozusagen die nächste Generation schon in den Startlöchern steht?
Ja, auf jeden Fall. Da sind auf jeden Fall hungrige junge Entertainer am Start, die Bock da drauf haben, die also
die gucken, den Wert darin sehen wahrscheinlich, ne?
Das Zeug sowieso da, was meinst du?
Die auch den Wert darin erkennen, das zu machen, ne? Also die sozusagen bewusst in Position bringen, weil die auch sozusagen an die Fleischtöpfe ran wollen, also war es denn das Wort?
Naja, ich glaube, dass es nicht allen so bewusst ist, so, sie können das nicht immer alle, glaube ich, so greifen.
Aber ich finde gerade in der Küche erscheint es mir so, als wenn der Unterschied zwischen du bist normaler Koch, arbeitest angestellt, und du bist prominenter Fernsehkoch, ist ja auch wirtschaftlich riesig, also vielleicht noch größer als in anderen Bereichen.
Ja, das kommt darauf an, wie man damit umgeht, sage ich jetzt mal. Aber also es gibt halt auch so Erfolgsgastronomen, die überhaupt nicht im Fernsehen sind. Ne? Also ich war neulich in der Sansibar bei Herbert Seckler und der sagt, bei ihm kommt schon seit Jahren kein Kamerateam mehr ins Lokal. Ja? Der liegt natürlich geografisch sehr günstig da auf Sylt und also der macht, glaube ich, mehr als jeder Fernsehkoch von uns. Also das würde ich nicht nur unbedingt daran hängen. Klar, im Kro, ich will jetzt auch nicht jammern, also ist das schon top, was man für Möglichkeiten hat. Aber man muss natürlich dann auch wissen, wie man das Ganze dann einsetzt und umsetzt für sich, klar.
Du hast, also es gab sogar auch schon Momente, wo du wahrscheinlich denkst, boah, Mist, was habe ich hier getan? Irgendwie Shitstorm und sowas alles. Was war der schlimmste Shitstorm?
Der schlimmste Shitstorm. Ja, ich habe ja auch schon ein paar dumme Sachen gemacht irgendwie. Wobei, glaube ich, bei meinem Unfall war so ein bisschen, ich hatte ja so einen Unfall irgendwie letztes Jahr, das war so ein bisschen doof.
Was war da passiert?
Ja, ich bin halt einfach mit dem Auto gegen eine Ampel gefahren, irgendwie so.
Okay.
Ja, so und
das war dann lokal.
Der kam halt direkt sofort in die Presse und alles und so. Das war natürlich dann irgendwie sowas. Aber ich muss sagen, ich habe eigentlich Glück gehabt irgendwie so. Also
ich hatte den Kollegen gesagt, Mensch, guck nochmal, was alles so zu Nelson Müller zu wissen gibt. Da sagten, es gab irgendwann mal eine Werbekampagne der Deutschen Bahn und da gab es irgendwie dann nachher.
Ach so, ja, das ging eigentlich noch. Ja, das war so ein bisschen mit Palmer, der halt irgendwie dann gemeint hat, was Kritik an der, wie soll ich sagen, an den bunten Protagonisten hatte irgendwie und sich gefragt hat, welche Gesellschaft das eigentlich abbilden soll. Ja, er sagte, er hätte es nicht so gemeint, hat sich auch entschuldigt, was ich gut finde. Ich glaube, es ist jemand, der polarisieren will und damit irgendwie ja, Aufmerksamkeit erregen wollte. Aber so ein bisschen, es war doof. Es war halt irgendwie, man hat sich schon ein bisschen doof gefühlt, ehrlich gesagt, weil ich muss sagen, ich habe mit Anfeindungen natürlich als Jugendlicher oder als junger Erwachsener schon auch immer zu tun gehabt und das ist sicherlich auch ein Stachel, der irgendwo natürlich sitzt, aber auf der anderen Seite habe ich ja auch ganz viel Zuspruch und Glück und Menschen, die mich mögen und das überwiegt. Und deshalb bin ich zum Beispiel ein total positiver Mensch und schieb sowas eigentlich eher immer beiseite. In so einem Moment wird einem dann schon wieder klar, hey, du bist irgendwie doch irgendwie, kannst auch ganz schnell wieder nur auf dein Äußeres reduziert werden. Und plötzlich spielt das alles gar keine Rolle mehr, was du einmal in deinem Leben geschafft hast. Da kommt jemand und sagt halt, ja, warum ist da jetzt ein Schwarzer und eine Türkin und Skandinavier, glaube ich, ne? Nico Rosberg ist ja...
Der ist glaube ich, Skandinavier. Also so
eine Halb, Mischung, ne? Ja, genau. Warum sind die da jetzt irgendwie in der Werbung? Das nervt einen dann schon. Aber das so richtig tangiert hat mich das nicht. Also eher die so Kleinigkeiten, die man dann, wo man dann mal in der Zeitung steht, wegen irgendwelchen doofen Sachen, die nicht gut gelaufen sind. Okay. Das ärgert einen mehr irgendwie.
Was hast du in den nächsten Wochen, Monaten so vor? Was kommt noch irgendwie in den nächsten? Was kann man von dir erwarten?
Ja, also meine ganze, also viel Energie geht einfach gerade auf mein Restaurant. Ich bin ja jetzt am Rüttenscheider Stern in Essen da mit Müllers und Schote.
Extrem zentrale Lage, muss man sagen.
Sehr, sehr zentral. Und das ist einfach ein Hammerprojekt. Also es war immer so ein bisschen mein Traum, so eine Mischung aus Markthalle und Restaurant zu machen. Es ist jetzt nicht so riesig, aber ich habe da jetzt noch mehr Möglichkeiten, da noch ein bisschen weiter auszubauen auch. Und eigentlich ist die Entscheidung, die ich letztes Jahr gefällt habe, mich eher ein bisschen gastronomisch zu verkleinern und alles mich noch mehr zu fokussieren, die macht mir total Spaß. Also ich mag es, wenn Dinge perfekt sind oder perfektioniert sind und im Detail ausgearbeitet sind. Und da geht jetzt meine Energie drauf. Also Ausbildung, für meine Auszubildende, ich habe auch Auszubildende, dass die die richtigen Möglichkeiten haben, aus sich was zu machen. Dass mein Service-Crew, dass sie sich weiterbilden können, eine Köche irgendwelche Kurse belegen können, wir einfach gut antreten, einen guten Auftritt haben, eine gute Sprache, ein eigenes Wording. Also da sind so viele kleine Komponenten, an denen man noch feilen und arbeiten kann. Bevor man irgendwie nach dem Nächsten greift oder über weitere Schritte nachdenkt, lieber erstmal betonieren und wirklich das, was man hat, richtig ausarbeiten.
Also keine neuen Shows, keine großen...
Ja gut, sowas ist ja für mich immer auf einem anderen Blatt, TV und Medien. Da guckt man immer, was kommt und da gibt es auch schon wieder neue Sachen. Masterchef bin ich ja dabei, das kommt jetzt, starten wir jetzt im Januar wieder neu. Die Küchenschlacht ist durchgebucht, das komplette nächstes Jahr, da freue ich mich drauf. ZDF-Zeit werden neue Sendungen kommen, Lebensmittelreport.
Mal gucken, vielleicht kommt noch mehr. Vielleicht gibt es noch Audioformate von dir.
Das weiß man ja alles nicht. Das weiß man also.
Alles klar, also wir bleiben dran, wirklich auf allen Ebenen. Ja. Danke, dass du rumgekommen bist.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Zwei Essener sozusagen...
In Hamburg.
In Hamburg, ja. Ja. Alles klar, danke dir. Ciao, ciao. Ciao. Spannende neue Anlagemöglichkeit, von der ich vorher so noch nicht gehört hatte. Und zwar unser Partner Liquid, eine der führenden deutschen Vermögensverwaltungen. 5-mal in Folge zu Deutschlands Top-Vermögensverwalter gewählt worden. Moderne Vermögensverwaltung auf Family-Office-Niveau heißt es, aber sie bieten das halt auch jetzt immer mehr der Breite an. Also man muss nicht unbedingt sehr reich sein, um in die Sachen investieren zu können, die erfahrungsgemäß wirklich Spaß machen. Dazu zählt unter anderem auch Private Equity, eine Anlageklasse, die in den letzten 20 Jahren, in 16 Jahren, den Aktienmarkt global outperformed hat. Also Private Equity, sehr lukrativ für die, die damit investieren können, aber kann halt nicht jeder. Bis eben jetzt, wo Liquid es möglich macht, sogar, und das ist das Neue, mit einem Sparplan, wie man das mit klassischen Börsenanlagen kennt, mitzumischen. Also neues Produkt, das heißt Liquid Private Equity Next. Und da kann man, wenn man sich auf 10.000 Euro festlegt und jeden Monat etwas bereit ist zu sparen, einsteigen und dann von den Renditen von Private Equity mit profitieren. Wer darüber mehr wissen möchte, natürlich alle Infos wie immer in den Shownotes oder unter liquid.de/omr. Also liquid.de/omr. Da könnt ihr rausfinden, ob das für euch passt. Und ihr bekommt mit dem Code OMR2024, OMR2024, bis Ende Juni diesen Jahres 200 Euro Willkommensbonus und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments entfällt.
Zurück zum Podcast.